Die Kinorubrik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von CineStar. So macht Kino Spaß.
Und natürlich ist es mittlerweile gute alte Detektor FM-Tradition, dass wir an einem Donnerstag, und diesen schreiben wir heute, auf die Kinofilme der Woche schauen und vor allen Dingen auf die Filme, die sich lohnen oder die sich vielleicht überhaupt nicht lohnen. Und das macht für uns nicht irgendwer, das macht Anna Wollner. Und Anna Wollner ist natürlich jetzt bei mir im Studio zu Gast. Ich sage schönen guten Tag, Anna.
Guten Tag.
Was hast du uns denn mitgebracht? Ist ja immer so ein bisschen wie Weihnachten an diesem Donnerstag.
Es ist ein bisschen wie Weihnachten, oder sagen wir, es ist heute der 4. Dezember. Wir öffnen 4 Filmtürchen, natürlich nur metaphorisch gesehen, in einem Monat dann. Denn ich habe eine ganze Menge mitgebracht. Was soll man im Herbst auch anderes tun? Vielleicht so ein bisschen auf den Advent freuen und ins Kino gehen. Diese Woche kann ich wirklich raten, das Herbarium mal beiseite zu legen und den Weg ins Kino wirklich auch zu suchen. Denn 4 Filme, ich möchte fast sagen, einer sehenswerter als der andere.
Ho, 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 ich höre einige Tipps, dann fangen wir doch gleich mal an. Film Nummer 1.
Film Nummer 1 heißt Buried, lebendig begraben. Ryan Reynolds, also der Mann von Scarlett Johansson, der liegt 90 Minuten lebendig in einem Sarg begraben, hat keine Ahnung, wie er da reingekommen ist und vor allem auch keine Ahnung, wie er wieder rauskommen soll. Das Einzige, was er bei sich hat, ist eine Lampe und ein Telefon. Was macht man mit einer Lampe und einem Telefon? Licht an und den Notruf wählen.
Wie lautet Ihre Sozialversicherungsnummer, Paul?
Wieso? Wieso? Wen interessiert das? Ich bin mitten in der Wüste vergraben. Scheiß auf meine Sozialversicherungsnummer. Ich bin amerikanischer Staatsbürger. Schicken Sie Leute, die nach mir suchen. Bitte!
Ja, da hat er nicht ganz unrecht. Was wollen die mit seiner Sozialversicherungsnummer? Ich werd's nicht sagen. Ich sag nur so viel. Der ganze Film spielt in einem Sarg.
Klingt auf jeden Fall gewagt. Und funktioniert das überhaupt? Weil Kino ist ja eigentlich das Medium der großen Bilder, der großen Leinwand und dann nur ein Sarg.
Und wie das funktioniert, denn je mehr Minuten verstreichen, je aussichtsloser wirklich diese Situation wird, desto mehr recken und strecken wir uns im Kinosessel. Denn es ist absolut klaustrophobisch. Schon nach den ersten Minuten. Und wenn man in dem Film sitzt, nach 2 Minuten ist die Leinwand immer noch dunkel, nicht raus gehen und beschweren, zum Filmvorführer sagen, ey, wann geht denn hier der Film los? Ryan Reynolds zeigt in Buried wirklich, dass er mittlerweile mehr kann, als in romantischen Liebeskomödien mitzuspielen und da sage ich Chapeau.
Respekt. Film Nummer 2 spielt hoffentlich nicht nur an einem Ort.
Nee, aber es ist ähnlicher Horror oder besser gesagt Gewalt, denn Robert Rodriguez schlägt mal wieder zu. Das ist der Best Buddy von Quentin Tarantino. Einige erinnern sich vielleicht noch an das Grindhouse-Doppel mit Planet Terror und Death Proof. Bei Death Proof gab es vor dem eigentlichen Film so eine Reihe von gefakten Trailern, unter anderem mit dem Film Machete. Da ist ein Latino-Held mit entsprechender Waffe, nämlich eben diesem riesengroßen Messer. Und weil so viele Leute auf Rodriguez zugekommen sind und gesagt haben, hey, das war so ein geiler Film und wir haben so den Trailer gesehen, wann kommt denn endlich mal der Richtige ins Kino, hat Rodriguez sich dann wirklich ein Herz gefasst und den entsprechenden Langfilm dazu gedreht. Und um ehrlich zu sein, der Film ist eine solche Gewaltorgie, dass ich nach 15 Minuten gegangen bin, direkt nachdem Robert De Niro eine schwangere Mexikanerin kaltblütig hat erschießen lassen, die über die Grenze nach Texas wollte.
Schande, Vaughn, hast du nicht gesehen, dass sie schwanger ist?
Wenn das Kind hier geboren wird, ist es ein US-Bürger. Genau wie wir beide.
Es ist ein typischer Rodriguez-Film, also so auf altgemachte Bilder, eine Huldigung an sogenannte Exploitation-Filme. Mit Latino-Held, was ganz Außergewöhnliches. Schöne Frauen spielen mit. Michelle Rodriguez, Jessica Alba und auch Lindsay Lohan haben sie irgendwo wieder ausgegraben. Allerdings ist wirklich so viel Gewalt, dass schon nach den ersten 10 Minuten ich überhaupt nicht mehr so weit zählen konnte, wie viele Tote da jetzt schon auf der Leinwand liegen. Es ist sicherlich ein solider Film, aber definitiv nichts für mein reines Herz. Es tut mir leid. Wer es mag, kann es sich natürlich angucken, aber ich gehe dann doch lieber vielleicht nochmal das Sandmännchen gucken oder so.
Mir war ja Death Proof auch schon viel zu hart, deswegen ist es wahrscheinlich auch nichts für mich. Kommen wir vielleicht gleich zu Film Nummer 3, ist das vielleicht mehr was für uns?
Naja, es ist ein deutscher Film, das an sich sollte nicht abschrecken. Letzte Woche habe ich zwar Wir sind die Nacht schlecht gemacht, aber auch ich mag deutsche Filme, unter einer Bedingung, wenn sie denn gut sind. Der hier, die kommenden Tage, ist es leider auch nicht, auch wenn er sich sehr bemüht. Es ist ein Möchtegern-Science-Fiction-Film oder besser gesagt die Dystopie Deutschland im Jahr 2020.
Heute ist der 14. November 2020. Sie sagen, dass es in den kommenden Tagen sehr kalt werden soll. Vor allem dort, wo mein Sohn Johann und ich hinfahren. In die südlichen Alpen. Außerhalb der Grenze, die wir jetzt als Europa verstehen. Außerhalb dessen, was wir heute noch Zivilisation nennen.
Es ist ziemlich bergab gegangen mit Deutschland und das wird ziemlich bergab gehen, denn der Film arbeitet ab dem Augenblick, eigentlich ab Filmminute 2, mit Rückblenden. Es gibt Kriege, Katastrophen, Epidemien. Das ist das Deutschland- bzw. Europabild, das Lars Kraume vorschwebt. Damit das Ganze dann noch nett verpackt wird, hat er die Familie Kupper in den Mittelpunkt des Films gesetzt und zeigt den Verfall der Gesellschaft stellvertretend an der Familie. Hier streitet jeder mit jedem, verfolgt unterschiedliche Ideologien und verrennt sich in die Sache, für die er kämpft. Schön garniert ist das dann mit deutschen Allerweltsgesichtern wie Daniel Brühl, Johanna Wokalek und August Diehl. Hier ist das Fazit einfach gähnende Langeweile.
Also nicht unbedingt empfehlenswert.
Naja, nicht wirklich.
Langeweile, dann kommen wir vielleicht zum letzten Film, der hoffentlich nicht so langweilig ist dann in diesem Fall. Wie lautet der und um was geht's?
Der Filmtitel ist Carlos der Schakal und es ist ein Film, bei dem man vor allem eins braucht, in erster Linie nämlich erstmal Sitzfleisch. 5 Stunden ist die reguläre Version, 3 Stunden die gekürzte. Ist natürlich die Frage, wer darf sowas, wer macht sowas, der nicht Peter Jackson oder James Cameron heißt, also Herr der Ringe in der Extended Version 12 Stunden oder glaube ich sogar noch länger oder Avatar in der Director's hat Endversion wahrscheinlich ähnlich lange. Hier ist es Carlos der Schakal, also einer der meistgesuchtesten Terroristen in den 70er Jahren, die so viel Platz und Raum auf der Kinoleinwand brauchen und dem wir den auch geben möchten. Eigentlich war der Film fürs französische Fernsehen gedacht, als Dreiteiler. Ähnlich wie bei der deutschen Serie Im Angesicht des Verbrechens ist das fertige Produkt aber dann so überzeugend und mitreißend geworden, dass es die große Leinwand wirklich mehr als verdient hat. Der Film erzählt den Aufstieg und auch den Fall von Carlos, aber nicht nur diesen Terroristen Carlos, also Bilder, die man kennt von der OPEC-Entführung 1975 in Wien, sondern er zeigt auch so ein bisschen das Privatleben, seine Frauenverschleiß, seinen Status als Sexsymbol mit Sonnenbrille und Baskenmütze, seine Unsicherheiten, aber auch seinen ideologischen Wandel weg vom Kommunismus rein in die freie Terroristenmarktwirtschaft. Und dabei legt der Film wirklich ein extrem hohes Tempo an den Tag, springt von einem Ort an den anderen, dass einem wirklich manchmal schon der Kopf raucht und man so kurz überlegt, wo waren wir jetzt eigentlich gerade. Also das Herzstück, das Mittelstück des Films ist dann auch tatsächlich der Geiselnahme in der OPEC-Zentrale in Wien gewidmet.
Also, wir werden jeden Minister in sein Land ausliefern, nachdem er zuvor die palästinensische Erklärung verlesen hat.
Und wenn sich einer von denen widersetzt?
Dann wird er exekutiert. Und danach fliegen wir weiter in die nächste Hauptstadt.
Und wenn der Anschlag schief geht? Was, wenn die Geiseln Widerstand leisten?
Wer Widerstand leistet, wird von uns exekutiert.
Das sind harte Worte, aber das sind auch Worte von dem Mann, der wirklich diesen Film trägt, nämlich die Hauptfigur, also nicht Carlos, sondern der Schauspieler Edgar Ramirez. Der macht wirklich diesen körperlichen Wandel und Verfall von Carlos mit, die physische Präsenz am Anfang des Films und wirklich dieses dicke, gesetzte, faule, ja, Terroristentier, was sich am Ende kaum noch bewegen kann. Der Film hat trotz seiner 5 Stunden oder 3 Stunden Länge überhaupt keine Langeweile, keine einzige Minute, die überflüssig ist. Deswegen rate ich wirklich, diese 5 Stunden Extended Version anzugucken, denn manchmal, so doof es klingt, macht Fernsehen dann doch das bessere Kino.
Sagt Anna Wollner und rät uns mal ein bisschen umzuschauen, wo es die tatsächlich echte 5-Stunden-Version gibt. Gibt es überall in Deutschland, in verschiedensten Kinos in großen Städten.
Es ist nicht einfach, aber die großen Städte haben dann schon die 5-Stunden-Version und die wird dann, denke ich mal, irgendwann auch auf DVD kommen. Also das lohnt sich auf alle Fälle. 5 Stunden Carlos, sonst keine Minute zu viel.
Anna Wollner hat uns mal wieder Lust gemacht aufs Kino und ich sag an dieser Stelle vielen Dank.
Gern geschehen.
Die Kinorubrik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von CineStar. So macht Kino Spaß.